haben wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Also man muss schon immer mitkriegen, was da los ist.
Da kann ja morgen schon wieder was passieren, da kann in einem Monat schon wieder was passieren.
Dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu.
Sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch.
Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig, immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Das taugt mir da.
Heute wird es steirisch, liebe Zuseherinnen und Zuseher, in Form von Talk und Tore, Ausgabe 577 hier live bei Sky. Einen wunderschönen Abend. Sturm und Hartberg sind heute also die großen Themen in Form unserer Sendung. Ich kann Ihnen schon mal verraten, der Cheftrainer des SK Sturm, der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, ist aber schon auf dem Weg ins Studio, wird dann auch in Kürze eintrudeln. In der Zwischenzeit ist aber einer pünktlich, und zwar ein Hartberger Urgestein. Freut mich sehr, dass er zu seiner Talk und Tore-Premiere heute Abend kommt. Tobias Kainz, schönen Abend.
Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Im Studio waren Sie schon einmal, und zwar bei deinem Verein damals. Da hat es noch im Slanders ausgeschaut.
Stimmt, ja. Mit Jürgen Heil war ich damals zu Gast. Aber war eine sehr coole Erfahrung damals, ja.
Ja. Nervös sind Sie aber nicht mehr, oder?
Nein.
Bei solchen Auftritten.
Nein, das geht schon.
Dazu viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, vor allem vor der Kamera. Start in die Meistergruppe war ja am Freitag auch durchaus erfolgreich. Insofern momentan ein sehr angenehmes Leben als Hartberger, oder?
Ja, schon. Also wir haben uns vorgenommen, einen guten Auftritt hinzulegen in Linz. Und ich glaube, dass es uns sehr gut gelungen ist, ja.
Ja, Sie können natürlich auch wieder heute gerne Fragen stellen im Zuge unserer Sendung. Einfach auf Social Media die gewünschten Kanäle wählen und dann einfach mal was reintexten. Und sollte es natürlich auch thematisch dazu passen und inhaltlich auch, dann werden wir das Ganze versuchen einzubauen. Also ich habe es gesagt, Sie sind durchaus entspannt. 0:0 am Freitag gegen den LASK. Gab ja insgesamt nicht so viele Highlights in diesem Spiel. Etwas, das man dann doch gerne nimmt, wenn man auswärts beim LASK spielt und den Punkt dann auch mal gerne mitnimmt?
Ja, ich denke schon. Also wir waren schon bemüht, meiner Meinung nach. Also bis zur Mittellinie war das ganz okay. Aber da vorne hat uns ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Und somit haben wir den Punkt sehr gerne mitgenommen, ja.
Eine Szene war ja durchaus interessant in der ersten Spielhälfte. Da wollen wir vielleicht mal gemeinsam drauf blicken. 31. Minute, ein Duell zwischen Elias Havel und Kepa Sissé. Eine Szene, die dann letztlich als Schwalbe gewertet wurde, in Form auch einer gelben Karte für Elias Havel. Wie haben Sie diese Szene wahrgenommen?
Ja, also für mich war das schon auf jeden Fall keine Schwalbe. Ich glaube, für diese Situationen hat schon mal ein Elfmeterpfiff gegeben, von dem her habe ich das nicht ganz nachvollziehen können.
Ja, deswegen blieb es auch am Ende unter anderem beim 0:0. Trainer des Gegners Dietmar Küber hat gesagt, nach dem Spiel, da wollte heute nur eine Mannschaft Fußball spielen. Dabei sind die Hartberger in den letzten Jahren auch bekannt dafür, dass sie gerne auch was mit dem Ball machen. Hat sie das ein wenig getroffen in ihrer Hartberger Ehre?
Nein, getroffen nicht. Ich glaube, der Herr Küber war jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen verärgert, dass sie das Spiel dann nicht gewonnen haben gegen uns. Muss man verstehen. Aber wie ich schon vorher erwähnt habe, wir haben schon versucht, Lösungen zu finden, haben speziell in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach die Linzer sehr gut bespielt eigentlich. Nur nach vorne hin waren wir zu unsauber, sodass wir dann nicht wirklich gefährlich werden haben können.
Und jetzt warten noch 9 weitere Highlight-Spiele auf Ihre Mannschaft in dieser Meistergruppe. Wie groß ist denn schon die Vorfreude generell auf diese nächsten Wochen, wo man ja trotzdem am Ende des Tages als Hartberg noch wenig zu verlieren hat und viel zu gewinnen?
Ja, die Vorfreude ist riesig. Ich glaube, es war jetzt schon ein bisschen Druck da, Druck zu spüren, dass wenn es um den Strich geht, wir wollten da unbedingt oben rein in die Meistergruppe, waren wir schon sehr happy, dass uns das gelungen ist. Und jetzt wollen wir die Großen sozusagen auf jeden Fall ärgern. Und das ist uns am Freitag schon ganz gut gelungen. Das wollen wir die nächsten Wochen genauso machen.
Ja, momentan sehr stabil Ihre Mannschaft. Wenige Niederlagen, seit Monaten kann man fast schon sagen, nur zweimal verloren in dieser Phase gegen den amtierenden Meister, gegen Sturm Graz. Man hat im Jahr 2026, haben wir mal nachgeschaut, die wenigsten Tore geschossen, auch die wenigsten bekommen auf der anderen Seite. Trotzdem muss man sagen, hat man das Gefühl, geht es spielerisch nicht mehr ganz so einfach von der Hand wie noch im Herbst. Täuscht das?
Täuscht nicht, glaube ich. Es ist normal, finde ich, dass es in einer Saison Phasen gibt, wo es dann ein bisschen leichter von der Hand geht. Momentan arbeiten wir daran, dass wir natürlich auch wieder bessere Lösungen finden. Und ja, wie immer in Hartberg, wir arbeiten hart dran und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das in den nächsten Wochen auch wieder besser gelingen wird.
Wo haben Sie trotzdem das Gefühl, ist der Unterschied zum Herbst, wo dann doch auch ein bisschen mal der Spielverlauf für Hartberg war natürlich, aber gibt es irgendwelche speziellen Punkte, die dann auch Thema sind in der Mannschaft, wo Sie sagen, das wissen wir, das ist im Herbst besser gelaufen, da müssen wir jetzt wieder den Stift ansetzen?
Ja, schon, wie ich schon vorher erwähnt habe, jetzt speziell gegen den LASK war das sehr gut ersichtlich, dass wir dann nach vorne hin einfach zu unsauber waren beim letzten Pass oder wenn es darum gegangen ist, Bälle vorne zu halten. Und ja, da haben wir den Hebel bereits angesetzt und da müssen wir an dem müssen wir arbeiten und das werden wir auch verbessern, ja. Ja,
vielleicht braucht sie auch wieder mal ein Freistoßtor von Ihnen.
Ja.
Sie sind ja nicht der größte Goalgetter, muss man sagen, aber wenn Sie treffen, dann meist sehr schön. Wir haben mal zwei Freistoßtore auch aus Ihrer Karriere rausgesucht. Mhm. Das ist ja etwas, was man bei Ihnen dann schon auch immer wieder mal sieht, dass Sie beim Freistoß mit sehr viel Selbstvertrauen agieren, auch sehr präzise. Wann haben Sie sich das angeeignet?
Boah, das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich habe es immer wieder trainiert, von Anfang an in meiner Karriere. Und ja, leider ist es nicht so oft gelungen, aber vielleicht ist heuer noch der eine oder andere Freistoß dabei, der vielleicht ins Tor geht.
Ja, wir wünschen es Ihnen und dem TSV Hartberg. Vielleicht ein anderes Thema noch, weil wir ja gerade über diese spielerischen Elemente gesprochen haben und auch über diese Leichtigkeit, die man vielleicht noch im Herbst hatte und die jetzt momentan vielleicht nicht ganz so gegeben ist. Da passt wahrscheinlich auch der Name Elias Havel ganz gut dazu. Dem ist es ja im Herbst wirklich super von der Hand gegangen, viele Tore erzielt, enorm treffsicher gewesen, momentan eher Ladehemmung. Sind Sie dann auch als Führungsspieler in so einer Phase für solche Spieler da? Nehmen die dann auch zur Hand und sagen, Elias, hart weiterarbeiten, das wird schon wieder?
Ja, definitiv. Ich sehe das definitiv als eine meiner Aufgaben, dass ich den jüngeren Spielern helfen kann. Und beim Elias mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Der ist sehr gefestigt, arbeitet sehr hart im Training. Von dem her bin ich sicher, dass er in den nächsten Wochen wieder seine Tore schießen wird.
Ja. Merken Sie das auch im Spiel, dass ihm da momentan einfach so ein bisschen die Lockerheit fehlt, dass er zu viel nachdenkt vielleicht in der einen oder anderen Szene?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir müssen ihn auch wieder besser in Szene setzen. Also er ist schon davon abhängig, wie wir ihm die Bässe zuspielen und deswegen mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Er macht es super und er wird da wieder treffen.
Ja, morgen ist er dann auch ÖFB-Kaderbekanntgabe. Jetzt ist vielleicht Elias Havel aktuell noch nicht das ganz große Thema für den ÖFB, aber spielt eine tolle Saison, muss man sagen. Ist das einer, wo Sie auch in Zukunft sagen, der wird seinen Weg auch bis ins Nationalteam machen? Sie sehen ihn ja jeden Tag im Training.
Ja, er bringt glaube ich, alles mit, um den Schritt zu gehen. Ich glaube, mit seinem Tempo ist das im heutigen Fußball überragend und deswegen traue ich ihm das schon definitiv zu, dass er den Weg gehen kann. Ja.
Ja, das waren jetzt ein paar kritischere Fragen. Sonst läuft es eigentlich, muss man sagen, sehr gut für die Hartberger. Vielleicht, bis wir dann auch noch speziell auf das Thema Meistergruppe zu sprechen kommen, die Frage mal vorweg, diese Teilung nach 22 Runden, die ist ja schon sehr speziell, muss man sagen. Es fokussiert sich alles auf diesen Tag X, dann landet man entweder oben oder unten. Mhm. Also ist ja auch keine einfache Situation für einen Spieler. Man spielt entweder vielleicht 10 Highlight-Spiele oben oder dann purer Abstiegskampf unten. Wie geht man denn als Spieler mit diesem Thema um eigentlich?
Ja, man setzt sich am Beginn der Saison einfach das Ziel, da oben reinzukommen. Das haben wir in Hartberg jetzt schon das eine oder andere Mal geschafft. Und natürlich ist es dann immer spannend, wenn es da Richtung die 22 Runden geht. Und wir haben das aber heuer wieder sehr, sehr gut gelöst und die entscheidenden Punkte geholt. Und somit sind wir, glaube ich, danach verdient, oben reinkommen.
Ja, dreimal hat es der TSV Hartberg schon geschafft, 5-mal hat man unten spielen müssen. Das heißt, Sie haben auch beides schon erlebt. Was macht das dann mit einem Spieler, wenn man zum Beispiel vor dem letzten Spieltag noch Chancen hat, oben mitzuspielen, aber dann plötzlich unten landet? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, die erste Phase, dann man muss einfach ein bisschen umdenken, glaube ich. Oben jetzt so eng, wie es heuer einfach ist, lässt uns Hartberger das Format auch träumen. Von Größerem und wenn man dann unten reinrutscht, dann geht es einfach um alles und gegen einen Abstieg zu spielen, sind Erfahrungen, die wir auch bereits gemacht haben und die helfen einfach in solchen Situationen, wie wir jetzt haben.
Ja, 8 Jahre gibt es jetzt mittlerweile schon, dieses Format. Dreimal haben sie es eben schon geschafft mit dem TSV Hartberg. Wir sehen die Bilder, tolle Erinnerungen natürlich auch. Und die wollen wir uns jetzt natürlich auch nochmal vergegenwärtigen. Denn Christoph Jochum blickt mal ein bisschen in die Vergangenheit der Hartberger zurück.
Hartberg ist der ganze gute Welt. Es ist ja fast schon Tradition. Irgendwann im März wird bei Hartberg in der Kabine gefeiert. Da wird die Meistergruppe gefeiert.
Ja, ich brauche sie.
Außergewöhnlich, weil es ja doch ein besonderes Ereignis ist. Also ich glaube, eine Saison zu starten und das Ziel ist, die Meistergruppe zu erreichen, ist in Hartberg einfach nicht realistisch, aber wenn es nachher passiert, ist es was ganz was Besonderes.
Auch heuer war es wieder ein Fest.
Wir sind der Meistergruppe, ihr Trottel! Wir bedanken uns bei uns selber für die Meistergruppe! Mit Römer! Zinser, Zinser!
Für mich ist es jetzt das dritte Mal mit Hartberg gewesen, als zum Erreichen. Immer wieder schön gewesen. Jedoch war heuer ein bisschen die Situation anders, weil die Liga so eng ist, man kann so viel erreichen, das darf man nicht vergessen. Ich bin dann eher der gewesen, der was gesagt hat, feiern wir am Ende der Saison, weil es sind nur 10 harte Spiele und uns wird sicher nichts geschenkt.
Auch wenn hier gefeiert wird, die Ansprüche sind spürbar gestiegen.
Ja, mittlerweile sollten wir schon ein bisschen weiter sein. Also ich glaube, der Verein hat sich einfach mittlerweile total stabilisiert. Das ist ein Verein, der in der Liga nicht nur angekommen ist, sondern wirklich auch alle ärgern kann. Das ist einfach ein Resultat einer guten Arbeit. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass der Verein auch mittlerweile den Anspruch haben sollte, sich die Ziele ein klein wenig höher zu stellen.
Wenn ich so zugehört habe, dann ist es so, dass wir auch ein bisschen Titelfavorit sind. Wir haben, glaube ich, das letzte Spiel irgendwann Ende Oktober, Anfang November verloren. Das spricht für uns.
Gar nicht meisterlich, die Kabine.
Können wir das einmal alles da filmen, bitte? Wir würden uns da jetzt einmal neue Kabinen wünschen, wenn es möglich wäre.
Die kommen.
2050 dann.
Heuer haben wir noch diese Kabine, aber nächstes Jahr werden wir unsere neue Kabine nennen. Das wird erst eine Party.
Brigitte Annerl liebt ihre Mannschaft. Aber vor allem liebt sie den Kainz und den Heil.
Sie sind definitiv das Herz vom TSV Hartberg. Und ohne den beiden gibt es kein TSV Hartberg. Das ist die Seele.
Dieser Club hat so viel Seele. So mancher in der Oststeiermark würde sogar sagen.
Ja, Bilder, die einfach Lust machen auf mehr natürlich, vor allem aus Hartberger Sicht. Schöne Erinnerungen natürlich auch. Tobias Kainz, wenn man so auf die letzten Jahre blickt, und viel Amüsantes auch dabei, vor allem das Thema mit der Kabine.
Ja, wir können stolz sein einfach als Hartberger, dass wir jetzt zum dritten Mal oben dabei sind. Ich glaube, in dem Jahr ist extrem viel passiert mit dem Stadionumbau. Ein bisschen haben wir jetzt auf die Kabine noch warten müssen, aber das wird dann im Sommer, glaube ich, geschehen.
Mit Sicherheit. Und wenn wir auf diese Bilder blicken, wer ist dann das größte Firebeast in der Mannschaft oder war es vielleicht bei den letzten Meistergruppeneinzügen?
Jürgen Heil ist da schon vorne dabei, muss man sagen. Aber wir werden auch älter und es sollen dann schon die Jüngeren dann in unsere Fußstapfen treten.
Davon gibt es ja genug aktuell in der Mannschaft, muss man sagen. Brigitte Annerl hat in den letzten Jahren, wenn es sportlich auch gut lief, immer dann auch wieder, wenn die Ziele erreicht wurden, gewisse Boni ausgeteilt. Da gab es ja auch mal die eine oder andere Reise. Gibt es für heuer schon eine Versicherung, was den Bonus betrifft?
Wir haben jetzt noch nicht im Detail über das gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass dann schon am Ende der Saison, dass wir wieder eine schöne Reise machen werden und ja, hoffentlich dann auch was zum Feiern haben.
Ja, und wir haben es gehört von Manfred Schmidt schon höchstpersönlich, dass ja heuer mal sogar der Europacup das große Ziel ist. Klar, man will ja auch in dieser Meistergruppe um etwas mitspielen, erreichen. Vor allem wurden sie ja zu Saisonbeginn als Abstiegskandidat tituliert. Ich glaube, man hat die Kritiker definitiv eines Besseren belehrt. Trotzdem geht man als Außenseiter in diese Meistergruppe, das ist klar. Was könnten Sie sich vorstellen, ist am Ende der Saison ein Erfolg?
Ja, wenn wir unsere Leistungen einfach am Platz bestätigen, und ich glaube, ja, wie es schon vorher erwähnt wurde, wir sind sehr stabil geworden und können jeden Gegner da oben ärgern und schlagen. Und ja, wenn es möglich ist, einen Platz unter den ersten drei zu erreichen, Europacup-Luft zu schnuppern, dann werden wir auf jeden Fall alles reinwerfen, um das zu schaffen.
Ja, Playoff-Spiele hatte man ja schon vor ein paar Jahren gegen die Austria. Damals auch als Sieger hervorgegangen und dann immerhin auch noch Europacup-Quali gespielt. Großen Anteil daran hat natürlich auch der Trainer Manfred Schmidt. Der Saisonstart, kann man ja sagen, war noch etwas holprig. Kamen dann ja auch viele Auswärtsspiele dazu in der Südstadt, das ja quasi die Heimspiele waren. Wie würden Sie Ihren aktuellen Trainer als Typen und Trainer beschreiben?
Er ist sehr nahbar, der Manfred. Er ist ein Trainer, der, von dem man echt alles haben kann und der immer vor der Mannschaft stehen wird. Und ich glaube, er hat es sehr gut erkannt, dass wir am Anfang der Saison einfach nicht so stabil waren. Wir haben dann adaptiert und von dort weg hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Jeder hat voll mitgezogen und das gehört ihm schon ein großer Anteil natürlich.
Ja, ist der fünfte Trainer mittlerweile in Ihrer achten Hartberg-Saison. Ja. Unter anderem war ja auch Markus Schopp einer Ihrer Trainer, der Sie vor allem sehr geprägt hat, weil er über den längsten Zeitraum Hartberg-Trainer war und das sehr erfolgreich. Wo würden Sie denn sagen, liegen die Unterschiede zwischen Manfred Schmidt und Markus Schopp?
Die Unterschiede sind an der Herangehensweise so, dass der Markus Schopp uns im spielerischen Bereich sehr, sehr viel mitgeben hat. Der Manfred stabilisiert unsere Defensive extrem. Ich glaube, ohne dem wäre es auch nicht möglich, dass wir heuer die Meistergruppe erreicht hätten. So wenige Gegentore haben wir einfach in Hartberg noch nie bekommen. Und natürlich, bei Manfred ist es so, dass er schon auch einen guten Fußball sehen will. Und da liegt es aber auch an uns, das umzusetzen.
Ja, und Sie haben es angesprochen, wenig Gegentore machen dann am Ende auch eine stabile Defensive aus. Sie sind jetzt ein Führungsspieler in Hartberg geworden, in den letzten Jahren vor allem. Haben viele junge Spieler auch derzeit in der Mannschaft, führen diese natürlich auch. Wie gefällt Ihnen dieser Status und diese Rolle?
Sehr gut. Ich glaube, ich habe schon einige Erfahrungen in meiner Karriere machen dürfen. Und mein Ziel ist es auch, dass alle Spieler, die dann nach Hartberg kommen, ob es jetzt Leihspieler sind oder junge Spieler, die zu uns stoßen, dass ich denen was mitgeben kann, dass die vielleicht dann irgendwann später mal sagen können, hey, vom KNC habe ich was lernen dürfen oder sonst irgendwas. Das ist so ein Ziel von mir, glaube ich, und das gelingt mir ganz gut.
Ja, ein schönes Ziel, vor allem ein Ziel mit Weitblick und Entwicklung. Und ich höre gerade, unser zweiter Gast heute Abend ist mittlerweile im Studio eingetroffen, darf den Sturmtrainer, der Fabio Ingolic, zu uns bitten.
Servus, hi.
Schön, dass Sie es einrichten konnten. Schönen Abend.
Sorry für die Verspätung.
Ja, das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, Servus, aufgrund Servus. Der Anstoßzeit und genau. Dem Programm, das Sie dann auch abzuspulen hatten nach Spielende. Genau. Alles geschafft mit Pressekonferenz und Interviews.
Gott sei Dank alles geschafft, genau. Und wir haben ja dann am Ende des Tages auch noch etwas zu bejubeln gehabt und ja, haben da unser Ritual auch noch ausgelebt und da wollte ich auch noch Teil davon sein.
Was ist das Ritual?
Na, dass man gemeinsam einfach noch das eine oder andere zum Spiel sagt. Bei uns gibt es dann so ein Ritual, dass unser Co-Trainer Christoph Wittermaß immer den Man of the Match kürt, der dann den Sieg anschreit und das obligatorische Siegerfoto, was wir eingeführt haben.
Wer war das heute, der Man of the Match?
Otto Kitterschwille.
Traumhaftes Tor zum 2:1-Erzielen, Elfmeter dann noch nachgelegt. Wir haben uns vorher auch die Highlights angesehen, gemeinsam hier im Studio. Also ein sehr erfolgreicher Nachmittag. Zu Sturm kommen wir dann noch. Jetzt wollen wir sie mal in Ruhe ankommen lassen.
Dankeschön.
Und wir sind gerade mittendrin bei den Hartbergern, die ja auch eine fantastische Saison spielen. Jetzt haben wir schon viel über ihre Führungsrolle gesprochen. Wie machen es denn die Jungen eigentlich so? Wenn wir über sie sprechen, dann würde mich auch interessieren, wie es die Jungen aus ihrer Sicht zu machen.
Ja, sehr gut. Ich glaube, man hat da klare Entwicklung gesehen in der Saison bei uns. Wir haben im Herbst Spiele dabei gehabt, die wir dann später hergeben haben, wie in Altach zum Beispiel, gegen Herrn Ingolic dann mit gegen Altach. Und die Jungs haben sich super entwickelt und sind echt stabil geworden und das sieht man aktuell.
Ja, Sie haben es angesprochen. Frau Ingolic hat ja mittlerweile die Seiten gewechselt, die Farben sind gleich geblieben. Also Sie haben heute schon ein paar Mal Tobias Kainz auch als Gegenspieler quasi gehabt. Wir sprechen gerade über auch die Entwicklung von jungen Spielern und dass Tobias Kainz auch eine absolute Führungsperson ist beim TSV Hartberg. Sie sind ja selber noch sehr jung, Fabio Ingolic, mit 33 Jahren. Fühlt sich das manchmal vielleicht sogar ein bisschen seltsam an für Sie, wenn vielleicht noch der ein oder andere Spieler in Ihrer Mannschaft älter ist als Sie, wie zum Beispiel aktuell Stefan Hierländer?
Ja, mittlerweile bin ich das schon gewohnt. Früher war es weniger so, beim FC Liefering beispielsweise oder in Zürich in U21 haben die Jungs natürlich ein anderes Alter. Ja. Da haben wir trotzdem auch aufgrund meines jungen Alters einen relativ großen Unterschied gehabt. Jetzt im Erwachsenenbereich ist es ein Stück weit anders. Speziell in Altach habe ich mit Benedikt Secher und Alex Gorgon nochmal ältere Spieler gehabt sogar. Ich finde aber, dass das überhaupt kein Problem darstellt. Wichtig ist, glaube ich, dass man authentisch bleibt, dass man nicht glaubt, man muss jetzt irgendwie eine Rolle spielen und zu denen irgendwie anders sein, sondern ist man, glaube ich, immer gut beraten, wenn man einfach versucht, auf die persönliche Ebene einen guten Draht zu finden. Natürlich anders, wie dieser zu Junge ist. Und dann trotzdem auch mit seiner Fachkompetenz Spieler zu überzeugen, dass man sie auch mit einem erfahreneren Alter einfach auch noch besser machen kann und entwickeln kann.
Ja, und diese Kompetenz bringen Sie definitiv mit. Das haben Sie schon in Ihrer Zeit in Altach bewiesen und jetzt auch bei Sturm. Momentan läuft es ja durchaus gut. Trotzdem, Sie sind ja derselbe Jahrgang quasi. Also es ist dann schon spannend, dass der eine noch auf dem Spielfeld steht und der andere mittlerweile schon seit 3,5 Jahren Profitrainer ist. Tobias, Sie haben Ihren Vertrag im Februar erst verlängert bis 2028. Da wären Sie dann schon fast 36. Ist eine Trainerkarriere danach wie jene von Fabio Jengolic ein Thema?
Schon auch, ja. Also aktuell bin ich beim B-Lizenzkurs dabei für Berufsspieler. Es macht mir auch Spaß, aber ich möchte nur, solange es geht, Fußball spielen und habe mir da kein Limit gesetzt.
Gut, Sie haben ja auch keinen Stress aktuell.
Ja.
Läuft ja zum einen gut mit den Hartbergern und zum anderen haben Sie eben noch sicher gute Jahre vor sich. Ein Gast, der uns jetzt zugeschaltet ist, der spielt aktuell noch Fußball, aber da gab es in dieser Woche dann doch eine überraschende Meldung, nämlich, dass er im Sommer seine Karriere, seine lange und erfolgreiche Karriere beenden wird und der ist uns jetzt zugeschaltet, nämlich Florian Kainz. Freut mich sehr. Schönen Abend.
Hallo, schönen Abend. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jetzt wird es der ein oder andere vielleicht glauben, jetzt haben wir zwei Kainze heute im Studio, dass sie verwandt sind miteinander, aber das ist ja definitiv nicht so. Aber sie waren Mannschaftskollegen zum einen bei Sturm Graz zwischen 2012 und 2014. Viel wichtiger, aber sie sind schon sehr lange Weggefährten, sehr, sehr gute Freunde. Und Tobias Kainz ist ja auch der Trauzeuge von Florian Kainz. Wie ist es dazu gekommen eigentlich?
Ja, wir sind schon sehr lange befreundet. Wir haben in der Jugend bei Sturm Graz schon zusammengespielt. Dementsprechend kennen wir uns schon sehr lange und haben wie wir in der Jugend zusammen waren, in den Ferien Wochen gemeinsam verbracht, waren immer schon gut befreundet und unser Kontakt ist nie abgerissen, Gott sei Dank. Und ja, bin froh, dass ich so einen guten Freund wie Tobi an meiner Seite habe.
Tobias?
Ja, danke für die Worte, Flo, servus. Die kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, es hat sich einfach schon in jungen Jahren eine sehr, sehr gute Freundschaft entwickelt. Und es ist schon was Besonderes, wenn man im Fußball dann jemanden hat, der einen versteht, mit dem man einfach über alles reden kann. Und wir haben uns gegenseitig, glaube ich, immer gepusht und geholfen. Und das ist schon was Besonderes.
Ja, Florian, ist Tobias Kainz der bessere Trauzeuge oder der bessere Fußballer?
Beides gut. aber wie der Tobi gesagt hat, wir haben uns immer gegenseitig unterstützt, wenn ich dran denke. Aber beim Tobi hat es nicht immer leichte Phasen gegeben, war zwischenzeitlich vereinslos, ist dann nach Irland gegangen. In so einer langen Fußballerkarriere hat man immer wieder Phasen, wo es nicht so gut geht. Und ich glaube, da haben wir uns beide als Freunde immer gut aufgefangen. Bei mir ist auch nicht immer alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da habe ich immer gewusst, dass ich mich beim Tobi melden kann und dass wir über alles reden können.
Ja, das macht auch eine gute Partnerschaft und Freundschaft aus. Florian, jetzt haben Sie in dieser Woche eben Ihre Karriere beendet. Ich habe vorher schon mit Tobias gesprochen. Er hat gesagt, er hat es schon ein bisschen früher gewusst als der Rest der Fußballwelt. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen jetzt? Sie sind ja doch erst 33. Da meint der ein oder andere, da wäre noch was im Tank eigentlich.
Also es ist eine ganz bewusste Entscheidung von mir gewesen, die ich schon ein bisschen länger getroffen habe. Ich habe eine wunderschöne Karriere gehabt. Habe schon das Glück gehabt, dass ich relativ früh ins Profitum gekommen bin, dass ich relativ früh schon viel gespielt habe. Habe sehr viele Spiele gespielt in meiner Karriere und das ist für mich einfach jetzt der richtige Zeitpunkt beim FC, die Karriere zu beenden. Jetzt bin ich 7,5 Jahre schon in Köln und von daher wollte ich auch hier meine Karriere beenden und freue mich dann auch, dass ich dann in Zukunft mehr Zeit mit meiner Familie und mit Freunden habe.
Ja, wann ist diese Idee in Ihnen gereift und ist das jetzt vielleicht auch immer stärker geworden vom Gefühl her in einer Phase, wo es momentan sportlich bei Ihnen nicht so gut läuft, nachdem Sie ja mehrheitlich jetzt Ersatzspieler sind? Und welche Rolle hat auch Ihre Familie bei dieser Entscheidung gespielt? Sie sind ja ein sehr familiärer Mensch.
Ja, natürlich ist die Situation bei mir gerade so, dass ich hauptsächlich Ersatzspieler bin, dass ich in der Saison zweimal von Beginn an spielt. Aber das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Grund gewesen. Die Familie, also mit meiner Frau war das natürlich alles abgesprochen, ist eh klar. Spielt auch eine Rolle, aber wir sind schon so lange zusammen und sind durch so viel gegangen gemeinsam im Fußball, da hätten wir das auch noch, wenn ich weiterspielen hätte wollen, so schaffen können. War aber meine Entscheidung einfach, dass ich meine Karriere jetzt beende und ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt für mich.
Fabio, Sie sind ja auch sehr klar in Ihren Ideen als Trainer. Begeistert Sie das und bewundern Sie das auch, dass ein Spieler dann auch so klar ist in seinen Vorhaben, in seinen Entscheidungen, die er auch trifft? Denn Florian Kainz könnte ja ohne es weitere noch Fußball spielen ein paar Jahre.
Das könnte auf jeden Fall und ich glaube, es gäbe viele Trainer, nicht nur in Österreich, die ihn sehr gerne in der Mannschaft hätten. Aber ich glaube, generell Profisportler zeichnet ja eine gewisse Konsequenz immer aus, weil das durchs ganze Leben begleitet und du musst klare Entscheidungen für dich treffen und nur wenn du hundertprozentig für etwas stehst und ja, dich von etwas überzeugen kannst, dann macht das auch noch Sinn. Und ich glaube, wenn man das in sich spürt, dann ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil jeder, der auf dem Level war und weiß, was da tagtäglich passiert, weiß, dass du einfach ganz viel Verzicht dann auch mit in dein Leben einbringen musst und die tagtäglich überwinden musst, dass du ans Limit gehst und vielleicht sogar drüber. Und da musst du einfach brutal bereit sein. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich diesen Punkt, wo man das mal nicht mehr möchte. Und dann, glaube ich, muss man das so respektieren, akzeptieren. Und ja, ich glaube, die Karriere kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und deswegen wohlverdient dann der Ruhestand.
Absolut, definitiv auch tolle Stationen mit unter anderem Sturm, mit Rapid, mit Werder Bremen, mit dem ersten FC Köln, Bundesliga gespielt, alles dabei gewesen. Was war denn so Ihr prägendster Moment, vielleicht auch Ihre prägendste Station als Club oder war es vielleicht ein Tor? Wir haben das ein oder andere Schmankerl für Sie rausgesucht, Florian.
Das war mein erstes Bundesliga-Tor in Kapfenberg,
gell? So ja. Ist es.
Ja, da waren noch ein paar Jahre jünger. Ich sage zu der Zeit bei Sturm Graz echt eine richtig coole Mannschaft gehabt, wo ich meine ersten Erfahrungen sammeln durfte im Fußball. Wo jetzt einige in der Bundesliga Trainer sind, die mich damals super aufgenommen haben. Und war eine wunderschöne Zeit. Ich bin gleich in meiner ersten Saison Meister geworden mit Sturm, damals 2011. Aber bei jeder meiner Stationen super Erfahrungen sammeln dürfen, ob es mit Sturm der Meistertitel war, mit Rapid, die Europa League-Gruppenphase, die wir gewonnen haben, bei Werder Bremen, das Nordderby-Siegestor. Ja, und bei Köln habe ich auch viele Momente erlebt in den 7,5 Jahren. Also wie vorhin schon gesagt, ich habe echt viel erreicht, bin froh, dass ich so viel erleben durfte und so viele Erfahrungen auch mitnehmen habe können.
Ja, war eine Rückkehr für Sie nach Österreich noch irgendwann ein Thema oder war für Sie klar eigentlich, wenn es bei Köln zu Ende geht, dann geht es komplett zu Ende?
Also es war so, dass wir 24 abgestiegen sind mit dem FC und da macht man sich dann nach dem Abstieg, habe ich dann die Einberufung für die Europameisterschaft bekommen, was für mich einfach mit das Highlight in meiner Karriere war auch, dass ich da dabei sein habe können. Und da macht man sich natürlich Gedanken, wie es weitergeht. Ich habe gesagt, ich will beim FC bleiben, ich will versuchen, wieder aufzusteigen, so schnell wie es geht und meine ganze Energie reinwerfen, dass wir mit dem FC raufkommen und dann in der Bundesliga bleiben. Wir sind dann letztes Jahr aufgestiegen und jetzt war es für mich einfach so, dass ich gesagt habe, ich lege nochmal meine ganze Kraft und Energie rein, dass wir den Klassenerhalt schaffen und dementsprechend war es dann eigentlich nicht mehr wirklich eine Überlegung, in Österreich nur zu spielen.
Alles klar. Sie haben den Klassenerhalt angesprochen. Letzte Frage vielleicht noch. Samstag 1:1 beim HSV. Ein wichtiger Punkt in Sachen Abstiegskampf. 8 Runden sind es jetzt noch. Was ist Ihr Gefühl? Geht sich das heuer aus?
Ja, ich bin überzeugt davon, dass sich das ausgeht. Wir haben jetzt nächste Woche mit einer der wichtigsten Spiele im Derby gegen Gladbach, wo wir richtig motiviert sind. Man sieht die Tabelle da eingeblendet, ist extrem eng alles. Heute Mainz in Bremen gewonnen. Nächste Woche auch wieder 2 direkte Duelle von den Mannschaften, die da unten sind. Also es ist extrem eng beisammen. Jeder kämpft um seine Punkte. Deswegen war, ich glaube, gestern der Punkt da sehr wichtiger. Und ja, ich bin im Endeffekt schon überzeugt davon, dass wir das schaffen. Und nächste Woche ist ein extrem wichtiges Spiel, auf das wir uns riesig freuen.
Ja, und wir haben uns gefreut, Florian, dass Sie uns so viel Zeit heute Abend geschenkt haben. Gratulation schon mal jetzt zu einer großartigen Karriere. Viel Erfolg noch in den letzten 8 Runden nächste Woche und natürlich dann auch für die Wochen danach im Kampf um den Klassenerhalt.
Dankeschön und schönen Abend euch.
Dankeschön. Also 8 Runden noch, Fabio, in der deutschen Bundesliga, 9 Runden noch, aktuell in der österreichischen Bundesliga. Heute gab es den ersten Meistergruppenspieltag für Sie. Und zuletzt wurde Sturm 2-mal Meister. Stand jetzt, wär's das 3. Mal in Serie. Dank eines wunderbaren Auftakts heute in Wien Favoriten. Aber wir haben schon in alle Spiele, alle Tore, ein Interview von Ihnen gehört. Restlos zufrieden waren Sie nicht.
Nein, das wäre jetzt auch gelogen. Und das ist ja das Spannende im Fußball, dass am Ende des Tages ein Ergebnis da steht. Und manchmal weiß man nicht immer hundertprozentig genau, wie das zustande kommt. Weil wenn man sich die erste Halbzeit anschaut und sich ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann war man schon sehr, sehr glücklich in Führung mit 2-1. Ich war sehr unzufrieden mit der ersten Halbzeit, weil wir einfach von Anfang bis Ende eigentlich alles vermissen haben lassen, was wir uns vorgenommen haben. Speziell von unserer Haltung, von der Art und Weise, wie wir reingehen wollten. Und deswegen war das einzig Gute in der ersten Halbzeit das Endergebnis mit 2-1. Und haben in der Halbzeit dann, glaube ich, schon klare und deutliche Punkte gefunden, die uns dann auch in der zweiten Halbzeit geholfen haben. Ich finde, wir sind auch dann gut reingekommen oder rauskommen eigentlich aus der Pause. Haben sehr schnell dann auch das 3-1 gemacht und diese rote Karte hat uns natürlich dann auch in die Karten gespielt. Haben trotzdem dann super noch weiter nach vorne gespielt und 5 Tore muss man erst einmal schießen.
Erstmals bei der Austria Sturm?
Ja, und was mich dann aber maßlos geärgert hat, ist, dass wir dann eigentlich trotz dessen, dass man 5-1 führt und eigentlich einen positiven Flow hat, dass man dann wieder in den alten Trott zurückfällt von der ersten Halbzeit. Und deswegen hat die Endphase dann wieder so ausgeschaut wie der Beginn. Und insgesamt haben wir sicher mehr Phasen gehabt, die weniger gut waren. Aber wir haben auch eine richtig starke Phase gehabt. Und das hat Gott sei Dank heute gereicht.
Ja, wir haben jetzt auch schon die Tore aus den ersten 45 Minuten gesehen, können jetzt auch gerne noch auf die Tore aus der zweiten Spielhälfte blicken. Da ging es ja dann Schlag auf Schlag. Zunächst mal Kiteschwili vom Punkt aus, dann Fosso, ein Eigentor von Alexander Dragovic und am Ende gab es noch Ergebniskosmetik von Austria-Kapitän Manfred Fischer. Tobias, wie gefährlich macht der Sturm, wenn der Cheftrainer nach einem 5:2 bei der Austria nicht ganz zufrieden ist?
Ja, sehr gefährlich natürlich. Sturm ist aktueller Tabellenführer. Sie haben eine enorme Qualität in ihren Reihen und ja, von dem her sehr gefährlich.
Fabi, haben Sie trotzdem das Gefühl, wenn wir jetzt auch die Bilder sehen, dass es langsam zu klicken beginnt?
Langsam ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir haben schon einen extrem großen Umbruch im Winter hinter uns gelassen. Für mich fühlt es sich fast so an, wie wenn wir jetzt in einer Vorbereitungsphase gewinnen werden und jetzt quasi in die Liga starten, wo man noch lange keine richtigen Automatismen hat, wo man sich immer noch finden muss, wo man Verbindungen zwischen Spielern einfach aufbauen muss. Und ich glaube schon, dass man das immer wieder in Phasen noch sieht, dass es noch nicht so flüssig und leicht von der Hand geht. Trotzdem haben wir Stabilität gefunden. Wir haben jetzt in den letzten 4 Ligaspielen haben wir 3 gewonnen und 1 unentschieden gespielt. Wir sind ganz klar die formstärkste Mannschaft. Im Frühjahr haben wir am meisten Punkte geholt in der Bundesliga. Haben, glaube ich, auf Salzburg, wenn jetzt die Punkteteilung nicht wäre, 8 Punkte im Frühjahr gut gemacht. Und das sind schon auch Parameter dafür, dass wir auf keinen verkehrten Weg sind. Und trotzdem fühlt es sich noch nicht immer so an, wie dass meine Mannschaft Fußball spielt. Also ich stelle mir das schon nochmal ganz anders vor. Wir haben viele Abläufe und Prinzipien, die wir noch nicht ganz verinnerlicht haben, speziell im Spiel mit dem Ball. Haben grundsätzlich aber im Verteidigen einfach einen Schritt nach vorne gemacht. Und es auch vor allem, weil die Liga einfach diese 5er-Blöcke als Herausforderung gibt, bewusst dazu entschieden, in eine neue Richtung zu gehen. Mhm. Und finde schon, dass das grundsätzlich greift. Trotzdem müssen wir da von heute noch einiges morgen uns im Detail anschauen.
Obwohl der Abwehrchef verloren gegangen ist im Winter mit Tim Oermann. Wir können mal auf die Tabelle schauen, die ja sehr zufriedenstellend momentan aus Sicht der Grazer aussieht. Also man war schon Tabellenführer beim Start der Meistergruppe und hat den Vorsprung ausbauen können. Dahinter ist aber alles wahnsinnig eng. Tobias, macht das eben auch diese Saison heuer so speziell, dass es so eng ist, egal wo man hinschaut eigentlich, sowohl oben als auch unten?
Ich denke schon, also für den Zuschauer, glaube ich, bringt die Saison echt viel mit. Es ist extrem eng und ja, Spannung ist vorprogrammiert.
Ja, und Sie haben schon gesagt, woran Sie jetzt gearbeitet haben in den letzten Wochen, Monaten. Wie würden Sie denn diese ersten knapp 3 Monate bei Sturm jetzt mal zusammenfassen?
Erstmal sehr spannend, muss man wirklich sagen, weil vor dem Zeitpunkt, wo ich hingegangen bin, hast du natürlich gewisse Vorstellungen und Pläne und durch die schon, sagen wir mal, sehr turbulente Transferperiode, speziell gegen Ende dann, wo wir sogar schon 2 Europa-League-Spiele gespielt hatten, ist das nochmal ein Stück weit durcheinander gewürfelt worden. Und es ist ja nicht immer so, dass man sagt, okay, man gibt einen Spieler ab und holt den nächsten dazu. Und
der dann auch gleich funktioniert.
Der dann gleich funktioniert, der den 1:1 ersetzen kann, sondern durch Abgänge und Zugänge verändert sich ja immer die Hierarchie in einer Mannschaft. Es gibt da gewisse Rollen, die man auf und abseits des Platzes einnimmt. Und dass du dann so ein Teamgefüge wieder zusammenbaust, das geht halt nicht auf Knopfdruck. Und das ist einfach ein laufender Prozess, in dem wir, ehrlich gesagt, immer noch drinnen sind. Gewisse Spieler haben Rollen verloren, manche haben einen, sag ich mal, Status gewonnen und in diesem dynamischen Prozess sind wir immer noch mit drinnen. Wir haben, seitdem ich da bin, inklusive Cup-Spiel, inklusive Europa-League-Spiele, noch nie mit der gleichen Startelf spielen können, weil immer etwas los war, entweder wegen Transfers, wegen Verletzungen, wegen Sperren. Also wir haben ja noch gar nicht so unser richtiges Starting-Eleven gefunden und ja, das ist eigentlich in der Phase der Saison schon sehr unüblich. Und trotzdem ist es unser Alltag und zwischen dem Spagat stehe ich eigentlich gerade ein Stück weit, dass man direkt Ergebnisse liefern muss und auch möchte natürlich, weil jetzt ist Crunch-Time. Und zum anderen müssen wir gute, nachhaltige Entscheidungen treffen, die uns dann auch in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft dann auch bringen.
Ich wollte gerade fragen, glaubt Sie, gelingt Ihnen das überhaupt noch in der Meistergruppe, eine Startelf zu finden? Oder ist jetzt sowieso Woche für Woche, Day by Day gesagt, das Wichtige, was entscheidend ist, um dann eben auch die Resultate zu holen, die jetzt wichtiger sind denn je?
Hundertprozentig. Also wir haben schon versucht, so einen Rahmen zu setzen, wo wir glauben, dass wir einfach auch nachhaltig damit gut weiterarbeiten können. Und jetzt, es hört sich immer so blöd an, von Spiel zu Spiel denken, aber wir spielen jetzt zum Beispiel in 5 Tagen ja schon wieder gegen Salzburg, wo uns ganz andere Spiel erwartet wie das heutige. Mhm. Und ja, man dann einfach immer schauen muss, was am besten zum Gegner passt, wo wir die größte Wahrscheinlichkeit haben, auch wieder hoffentlich zu Hause unseren Siegeszug fortzusetzen.
Ja, da haben Sie ja die Heimstärke zurückgebracht beim SK Sturm. Ab 1. Jänner sind Sie mittlerweile da, bei den Grazern, also ganz offiziell in Ihrer Funktion, 74 Tage sind es. Und das war für Christoph Jochum auch Grund genug, einmal auf die ersten Wochen von Fabio Ingolic als Sturmcheftrainer zu blicken.
Wenn es darum geht, Fabio Ingolic zu charakterisieren, hilft der Blick zurück. Oktober 2024, Ingolic wird Cheftrainer in Altach und mit einem Gespräch beendet er die Spielerkarriere von Atenuhiu. Sofort, kein Blabla. Taten.
Es steht in allen Leadership-Büchern, dass du Strukturen am Anfang aufbrechen musst, unangenehme Dinge am Anfang direkt ansprechen und verändern. Und ich versuche schon immer mit Plan reinzugehen in solche Dinge. Bin dann schon direkt am ersten Tag auf Arte zugegangen und habe ihm einfach klar und sachlich formuliert, dass er in dieser Idee keine Rolle mehr spielt als Spieler.
Dass daraus kein Konflikt wird, sondern eine Freundschaft und Erfolgsgeschichte, sagt viel über Ingolic aus.
Der Fabio ist ein sehr, finde ich, sehr guter, direkter und emotionaler Mensch. Und ja, ich glaube, dass er die Tugenden einfach so als Mensch auszeichnen. Und natürlich auch, wie er mit den Leuten und mit den Menschen umgeht, probiert er natürlich alle in einem Boot zu bekommen und jede so wichtig zu für sich zu machen, dass jeder wertgeschätzt wird.
Ingolic gestählt durch monatelangen Abstiegskampf. Altach schafft den Klassenerhalt im Mai 2025 erst am letzten Spieltag. Harte Trainerschule.
Ich glaube schon, dass er nochmal einen großen Schritt gemacht hat, weil es war doch dann die erste Bundesliga-Station bei Altach, wo es dann teilweise auch schwierig war, wo es nicht so gerend ist, wo er gelernt hat, mit Niederlagen umzugehen, mit Kritik umzugehen, mit Druck umzugehen. Und ich glaube, dass er das super gehandelt hat.
Auch in Graz macht Ingolic schnell klar, was er akzeptiert und was nicht. Zieht die roten Linien. Ist vielleicht deutlicher in seinen Aussagen, als es so mancher gewöhnt ist. Atenuhio war schon daran gewöhnt.
Das weiß er selber, dass er ab und zu relativ schnell impulsiv reagiert oder ist. Und, aber wir haben das immer sehr gut in den Griff gekriegt. Und ab und zu vielleicht habe ich ihn einmal bremsen müssen kurz und dann war es eh wieder gut.
Vielleicht wird ja auch in Graz alles gut. Die Ziele natürlich ganz anders als in Alltag. Aber wer ihn kennt, glaubt daran. Ingolic kann das schaffen.
Natürlich, Sturm Graz ist ein Riesenverein in Österreich und da werden andere Sachen auch gefragt, wie zum Beispiel den Alltag oder bei einem vermeintlich kleineren Verein in Österreich. Das ist einfach die Wahrheit und ich glaube aber trotzdem, dass er mit der Aufgabe wachsen wird und dass halt dann Sturm wahrscheinlich am Ende irgendwo oben dasteht.
Die rote Trainingsjacke längst in der Kleidersammlung. Fabio Ingolic trägt schwarz und das, wenn es nach ihm geht, noch lange und erfolgreich.
Also dann wir auch doch noch andere Farben gesehen, außer Schwarz-Weiß. Eine schöne Zeit natürlich für Sie in Altach, auch wenn es, wir haben es gehört, sehr viele Höhen und Tiefen gab, vor allem auch schwierige Phasen, wo es dann gegen den Abstieg ging. Am Ende ist es ja, wie wir alle wissen, gut ausgegangen. Wie sehr hängen Sie noch so ein bisschen an Altach?
Ja, erstmal muss man wirklich sagen, war eine sehr, sehr schöne Zeit und eine sehr lehrreiche Zeit und bin unheimlich dankbar, dass ich damals diese Chance bekommen habe und möchte mich da speziell beim Roland Kirchler, dem damaligen Sportdirektor, bedanken, der in einer Phase, wo Altach ganz hinten in der Tabelle war, während der Saison einfach auch den Mut bewiesen hat, mich da als Cheftrainer zu installieren, das erste Mal in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ich war damals, glaube ich, 32, wenn ich mich nicht irre. Mit meinem Spielstil, extrem hoch im Angriffspressing, weg von einem tiefen Block, wie es Altach fabriziert hat davor, war schon, glaube ich, für nicht alle so nachvollziehbar. Und deswegen habe ich das immer sehr, sehr wertschätzen können. Ich habe von Beginn weg dann mein Ding durchgezogen dort und auch in schwierigen Zeiten, wo viel Kritik und Dinge hinterfragt worden sind von außen, ob man stur ist oder in die Richtung nicht smart genug ist, von dem abzuweichen. Aber ich bin total davon überzeugt und man muss auch sagen, ich habe den Job bekommen damals, weil ich ganz klar in meiner Idee bin und für etwas stehe. Und dementsprechend habe ich mich immer in der Pflicht dafür gefühlt, genau das dann auch so abzuhandeln. Und ähnlich ist es auch bei Sturm Graz. Ich habe eine klare Idee von meinem Fußball und die möchte ich reinbringen. Und schönste ist für mich, wenn man sieht, dass man eine Idee, eine Identität über eine Mannschaft stülpt und die Jungs das dann am Platz umsetzen. Und wenn ich so den Prozess mit Altach anschaue, wie wir gestartet haben, haben wir immer viele gute Momente gehabt, aber kein Ergebnis eingefahren. Und je länger wir zusammengeblieben sind, je stabiler und nachhaltiger das Ganze war, hat sich das einfach zu einem super Konstrukt entwickelt. Und ich glaube, dass man speziell heuer jetzt logischerweise auch die Früchte davon trägt. Wir haben einen sehr ordentlichen Herbst gespielt. Jetzt über den Winter ist das auch nochmal trotz einem Trainerwechsel gefestigt worden in einer sehr ähnlichen Idee. Und das zeigt einfach, was man erreichen kann, wenn man stabil zusammenbleibt als Mannschaft mit Spielern arbeitet, die länger beim Verein sind und wo jeder einfach weiß, was er zu tun hat. Und das macht zum Beispiel Altach heuer ganz, ganz stark.
Ich kann mich noch erinnern an Ihr erstes Spiel, das war in Salzburg auswärts. Auch da wurden Sie gefragt, was Ihre Idee ist, wie Sie mit Altach Fußball spielen wollen. Und so mancher hat das noch hinterfragt zu diesem Zeitpunkt, weil er sich dachte, passt das zu Altach? Das haben schon Trainer auch davor versucht. Man kann sagen, Sie können sich im Nachhinein bestätigt fühlen in dem, was Sie erreichen wollten und was Sie erreicht haben.
Hundertprozentig. Also ich bin auch extrem froh, dass ich immer meiner Linie treu geblieben bin, weil es hat schon Momente gegeben, wo man dann Dinge hinterfragen muss. Ist es wirklich möglich in Altach mit den Bedingungen, mit den Spielern, mit dem Kader? Aber wir sind da ganz klar auf unsere Idee geblieben. Auch die Spieler, muss ich ehrlich sagen, haben mir immer da extrem gute Rückendeckung gegeben. Wir haben da echt einen coolen Draht zueinander aufgebaut. Sie haben an das große Ganze geglaubt und haben auch gemerkt, dass das funktioniert. Und wenn dann einmal ein paar Ergebnisse kommen, dann kommt ein bisschen Leichtigkeit dazu, Selbstverständnis und dann ist es natürlich, geht es in eine andere Richtung weg.
Tobias, wenn ein Trainer von seiner Spielidee überzeugt ist und diese partout durchsetzen möchte, fällt mir unweigerlich Markus Schopp ein beim TSV Hartberg, der es wirklich geschafft hat, mit dieser Mannschaft Fußball zu spielen. Auch besonders dieses Spiel von hinten raus, der Spielaufbau war ja lange Zeit ein Thema. Da sind natürlich Fehler passiert, man lernt aus diesen Fehlern. Wie sehr waren auch Sie damals von diesem Weg überzeugt? Und wie war das in der Kommunikation mit Markus Schopp, auch in der Mannschaft zu spüren? Es geht nicht immer gut, aber es bewegt sich etwas.
Ja, es hat jeder an das geglaubt, was er vorgelebt hat, der Markus. Wir haben, wenn es Videoanalysen gegeben hat, extrem im Detail gearbeitet. Und er hat einfach den gewissen Mut auch eingefordert, das umzusetzen. Und in der Phase ist uns das einfach sehr, sehr gut gelungen. Jeder Spieler hat sich weiterentwickelt in der Idee. Und am Ende des Tages waren wir auch sehr erfolgreich damit, ja.
Und auch heuer hat sich die Spielidee ein bisschen geändert in Hartberg. Es hat einfach ein bisschen eine Zeit gebraucht. Das ist ja auch normal im Fußball. Ist das jetzt auch eine Idee, mit der Sie sich identifizieren können in Hartberg?
Ja, schon. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass wir am Anfang der Saison einfach adaptiert haben. Wir haben dann auf einen tiefen Block uns geeinigt und das funktioniert sehr gut. Wir sind sehr stabil. Offensiv finden wir auch unsere Lösungen und ja, das machen wir so weiter.
Und da hat sich Sturm heuer auch schon zweimal richtig schwer getan und Sie werden ja auch noch im steirischen Derby dann auf die Hartberger treffen. Ich möchte noch ein bisschen auf Ihre Zeit in Altach zu sprechen kommen, die ja mal mehr erfolgreich war, mal weniger, aber was Sie hinterlassen haben, Sie haben schon gesagt, hat definitiv auch nachhaltig etwas hinterlassen in diesem Fall. Und es war ja nicht gerade der Auftakt nach Maß mit Sturm in Altach gegen Ihren Ex-Verein. Da haben wir eine Zuschauerfrage dazu, ob Sie glauben, dass jetzt Ihr Ex-Verein den Cup auch gewinnen wird.
Ja, also ich weiß ja noch nicht mal, wer der Gegner ist. Deswegen ist das natürlich nicht so einfach zu beantworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich in meinem Ex-Verein Altach natürlich die Daumen drücke und hoffe, dass sie den Titel holen. Wir haben heuer zu Beginn, wo ich noch bei Altach war, ganz klar ausgerufen, dass wir den Cup maximal ernst nehmen wollen, egal gegen welchen Gegner, in welcher Runde. Weil unser Riesenziel war, zum Cupfinale zu fahren und den zu gewinnen. Also das war schon etwas, was wir visualisiert für uns haben, was wir ausgesprochen haben intern. Und deswegen freut es mich für Altach, dass sie da so erfolgreich waren. Trotzdem wäre ich lieber mit Sturm Graz hingefahren.
Das ist klar. Ja. Würden Sie sich trotzdem so ein wenig als Cupsieger fühlen, wenn es Altach macht?
Ehrlich gesagt nicht.
Nein, sie haben ja beigetragen dazu.
Ja, ich habe die ersten Runden mitgewirkt, aber ich fühle mich nicht wie ein Gewinner, weil wir einfach verdienterweise dort mit Sturm Graz verloren haben und ja, fühle mich da eher wie ein Verlierer.
Ja, verständlich. Hartberg, letztes Jahr eines der Highlights. Ist das ein Spiel, an das Sie noch hin und wieder zurückdenken, Tobias? Das wäre natürlich schon so ein bisschen das Karriere-Highlight in Hartberg gewesen, oder?
Ja, definitiv. Ehrlicherweise habe ich das Spiel dann nicht mehr angeschaut oder habe nicht allzu viel daran gedacht. Es war einfach eine extreme Enttäuschung da, wie Sie schon gesagt haben. Es war eine einmalige Chance für uns damals, den Titel zu holen. Aber man muss es abhaken, nach vorne schauen. Vielleicht ist es ja in Zukunft wieder mal möglich.
Ja, also so viel zum Cup. Jetzt sind Sie seit 1. Jänner, wie gesagt, in Graz. Vielleicht mal vorweg gefragt, was waren denn eigentlich die exakten Beweggründe für Sie, diesen Schritt zu gehen? Zumal es ja in Altach gar nicht so schlecht gelaufen ist.
Also in Altach ist grundsätzlich für unsere Verhältnisse sogar sehr gut gelaufen. Man muss nämlich immer schauen, wo kommt man her und wo steht man dann. Und der Sprung war schon enorm nach oben mit einer super Stabilität. Ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Habe mich wertgeschätzt gefühlt, habe sehr gern mit meinen Spielern und vor allem auch mit dem Staff gearbeitet. Da sind Freundschaften entstanden, ja, was schon wehtut, wenn man sie über ein Jahr hinweg 6 Tage die Woche sieht und von einem Moment am anderen eigentlich gar nicht mehr. Trotzdem war es für mich sowas wie ein No-Brainer, wie man so schön sagt, wenn Sturm Graz sich meldet. Bin schon seit mehreren Jahren mit Sturm Graz immer wieder in einem losen Austausch gewesen und für mich war immer klar, dass meine Art des Fußballs zu einem Verein wie Sturm Graz mit der Identität, was sie ja implementiert haben, einfach sehr gut passen könnte. Und ja, deswegen war es insgeheim für mich immer ein Riesenwunsch und ein Ziel, Trainer von Sturm Graz werden zu können und zu dürfen. Und ja, deswegen habe ich mich irrsinnig gefreut und habe da nicht viel überlegen müssen drüber.
Trotzdem war es ja in dieser Phase im Spätherbst auch ein bisschen unruhig bei Sturm, hatte man das Gefühl, es war ein bisschen turbulent, einige Spielerpersonalien waren noch nicht ganz klar, wie geht es weiter. War das für Sie irgendwie ein Thema oder haben Sie gesagt, genau das macht es so interessant und genau das kann ja auch wieder ein Neustart für Sturm sein?
Ja, das hängt immer davon ab, ob du in deinem Leben in der Komfortzone bleiben willst, weil die Komfortzone wäre gewesen bei Altach, wo es den Umständen entsprechend gut läuft, oder du gehst zu Sturm Graz, die 2-mal in Folge Meister worden sind, die gerade in einer Krise sind, wo es etwas bröckelt von innen, von außen. Am Ende kannst du eigentlich dort nur verlieren. Und ich habe mir da eigentlich sehr wenig Gedanken darüber gemacht, weil ich mehr die Chance darin sehe als wie das Risiko. Und ich finde, es war einfach die goldrichtige Entscheidung, weil wie so oft in meinem Leben kommst du aus der Komfortzone raus und hast einfach einen Raum zum Wachsen, zum Weiterentwickeln. Die Phase ist echt herausfordernd, sie ist sehr spannend und auch schwierig zugleich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es macht mir super viel Spaß. Ich habe extrem cooles Umfeld dort vorgefunden, ich habe super Bedingungen. Ich bin einfach begeistert davon, dieser Fanbase, von dieser Wucht, von dieser Energie, die da auf uns übertragen wird. Da halt die Fans wieder wie die mit uns nach dem Spiel jubeln. Es gibt einfach so viel zurück und ich habe das Gefühl, dass das einfach mit Abstand der coolste Job ist, den ich bislang machen habe können und deswegen bin ich super happy.
Tobias, diese Fanszene, Sie haben sie selbst miterlebt. Ist das etwas, das hängen geblieben ist bei Ihnen?
Ja, schon. Sturm Graz hat einfach eine extreme Anziehungskraft. Für mich als Steirer, ich bin aufgewachsen als Sturmfan, habe dann bei dem Verein spielen dürfen und das war schon was sehr Besonderes.
Ja, sind ja durch die Jugend dort gegangen, dann zwar nochmal in die Niederlande, aber dann zurück zu Sturm. Dort ihr erstes Bundesligaspiel gemacht. Wir haben es gehört, auch mit Florian Kainz gemeinsam dann gespielt. Eine schöne Zeit, auf die Sie natürlich auch gerne zurückblicken. Generell muss man ja sagen, in der Jugend haben Sie mit dem einen oder anderen österreichischen Kapazunder zusammengespielt. Also da sind ja Namen geblieben. Ich habe da mal ein bisschen durchrecherchiert, die sich heutzutage im europäischen Fußball wiederfinden.
Ja, ich glaube, der Jahrgang 92 war besonders, kann man sagen. Und nicht nur, dass ich da mit Spielern zusammenspielen habe dürfen, die einfach unglaubliche Karrieren gestartet haben, unglaubliche Qualität damals schon gehabt haben, sondern das sind auch alles feine Kerle gewesen und noch immer. Ja.
Und unter anderem Alexander Dragovic dabei oder ein Stefan Leiner oder unter anderem auch David Alaba, mit dem Sie noch Kontakt haben.
Ja, immer wieder. Ja. Wir sind immer wieder im Austausch und uns verbindet einfach eine sehr, sehr gute Freundschaft. Wir sind damals beide in jungen Jahren ins Ausland gegangen, er nach München, ich nach Holland damals und das hat uns schon sehr geprägt. Ja,
da sehen wir auch ein paar Impressionen im Hintergrund. Ja. Wie geht es ihm aktuell mit seiner Situation in Madrid, mit den vielen Verletzungen, die er in den letzten, möchte ich schon fast sagen, eineinhalb Jahren durchleben musste?
Ja, natürlich, wer einen David kennt, der ist ein extrem ehrgeiziger Sportler, natürlich ist er damit nicht happy, aber ich bin mir sicher, dass er schon noch das eine oder andere gute Jahr vor sich hat.
Ja, wie geht sein Weg weiter, denken Sie, nach der WM?
Das weiß ich nicht, ehrlicherweise. ich glaube, die WM ist für ihn immer so ein Riesenziel gewesen und mich freut es extrem, dass er das mit Österreich jetzt erreicht hat und auf die Spiele kann man sich dann freuen, glaube ich, als Zuseher.
Aber Sie schließen aus, dass er vielleicht so etwas macht wie Florian Kainz nach der WM?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ist für mich schwer zu beurteilen. Nein, ich glaube, der David liebt den Fußball schon extrem und man wird sehen dann, wie es nach der WM ausschaut.
Also Jahrgang 92 ein guter, Javier Hingolic.
Scheinbar.
Sie sind ja auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie würden Sie sich denn als Trainer selbst so beschreiben eigentlich?
Das ist immer schwierig, wenn man sich selbst beschreiben muss. Es ist besser, wenn es andere machen, ich glaube.
Bisschen was haben wir schon gehört von Ate Nuhio.
Genau, oder Ate Nuhio kennt mich wahrscheinlich ja so gut wie kaum ein anderer, weil wir ja extrem eng und nah zusammengearbeitet haben, dass ja eine Freundschaft daraus entstanden. Ich glaube, das, was er sagt, ist wahrscheinlich richtig, dass ich sehr hart und klar bin in der Sache, glaube ich, und trotzdem weich zum Menschen sein will. Und ich glaube, das beschreibt mir vielleicht so am besten, dass ich versuche, das zu splitten immer. Sprich ich gerade als Trainer zum Spieler, dann bin ich hart und klar, direkt und scheue mich auch nicht davor, Kritik zu geben. Und wenn ich dann aber von Mensch zu Mensch spreche, dann bin ich schon sehr, sehr weich und einfühlsam und ja, versuche einfach ein sehr gutes Umfeld zu schaffen, wo einfach jeder gern jeden Tag in die Arbeit kommt. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor, wenn wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen, oft mehr wie mit der Familie.
Das stimmt, ja. Wir haben auch ein paar Impressionen von einem Training, das Sie geleitet haben bei Sturm. Da kann man mal ein bisschen auch hineinschnuppern, wie Fabio Hingolic so tickt und wie er sich gibt auf dem Spielfeld. Wenn wir diese Bilder sehen, finden Sie sich da wieder? Wir werden es gleich sehen. Also.
Versucht auf eurer Position besser zu werden, in eurer Positionstechnik. Okay, die Stürmer stark sein, Bandspieler sein, Layoff, Zehner sauber mit Latschen, Final Passes, Centerbacks, good long balls with quality, Fullbacks, bring the crosses inside, okay, jeder das, was er braucht. Das ist einfach wichtig und zusammen einer guten Connection.
Go to post, transition ja, dann, if you have the ball inside here, you're dribbling, you lose the ball, you don't have to go to the post. You only have to go to the post if you hit the target, but no goal, or you score the goal. Post!
Ja, ja, ja.
Faster! Ja. Go! Go! Maurice out!
Indeed!
Counter-press! Counter-press! Yes!
Stop. Be ready, you
leave. Zino, see! What are you waiting for? Bravo, Maurice! Hey. Fantastic! Domi, hit the post! Yes! Tempo! Hier lead to the run! Jawohl! Ruzzi, in Chatta! Ja, Tommy! Ja, ja,
hey, Gassi, Gassi, be ready, Gassi!
Fantastic run! Yes, bravo, okay. Peter! Hit the target!
Ja, ja, ja.
From offense to defense transition! And then you're out! Or you win the ball again! You go to the goal, you lose the ball or you score, transition to the defense! What we need, if the opponent is in the rest defense high, okay. I'm black now. We need the run. Go straight to the goal.
Also voller Einsatz.
Naja, ein bisschen ein wilder Zusammenschnitt, ja, muss man ehrlich sagen. Mittlerweile müssen wir nicht mehr so viel Englisch reden,
okay.
Muss man ehrlich sagen. Da man immer ein bisschen einen Remix braucht, weil wir einfach sehr viele internationale Spieler gehabt haben. Mittlerweile haben wir ein klares Verhältnis zum Deutschen.
Okay.
Deswegen sind wir auch mittlerweile auf Deutsch unterwegs. Erleichtert, glaube ich, auch vieles. Bin schon, glaube ich, ein Trainer, der impulsiv ist, der emotional ist, der proaktiv ist. Genau diese Haltungen brauchen wir auf unsere Spieler und deswegen muss ich das auch so vorleben von der Energie her, von dem ganzen Level, den ich einfach auch im Training sehen möchte, um es dann auch von anderen einfordern zu können. Und da möchte ich vorangehen, dass mein Trainerteam auch in dieselbe Richtung sich bewegt und gleichzeitig natürlich auch die Jungs dann auch das Feuer reinkriegen, das wir auch brauchen für unser Spiel.
Definitiv, ja. Manfred Schmidt, ähnlich impulsiv oder geht er sich eher sachte an im Training?
Immer mal wieder. Also ich glaube, was gerade die Anforderungen sind und das haut gut hin.
Als Fußball ist man extrem sensibel in der Hinsicht. Also manche brauchen dann eher die härtere Gangart, manche vielleicht ein bisschen den weicheren Touch des Trainers. Wie haben Sie das Gefühl, ist das in Ihrer Mannschaft das Verhältnis?
Ja, ich glaube, als Trainer kommt es auf das an.
Gibt ja auch sehr viele junge Spieler.
Genau. Einfach zu wissen, was braucht die Mannschaft gerade, was braucht jeder Einzelne gerade. Und gerade in der Hinsicht ist der Manfred der Trainer, der das sehr, sehr gut kann.
Fabio, wir haben über Ihr Alter gesprochen, was jetzt schon natürlich ein bisschen Thema war. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, wenn ein Trainer erfolgreich sein muss, sollte, kann, dann sollte er auch im Fußball einiges erreicht haben, eine gute Spielerkarriere hingelegt. Sie sind ja jetzt quasi so ein bisschen die Antithese. Gibt ja auch immer wieder Trainer, die das in den letzten Jahren schon bewiesen haben, die in ihrer Spielerkarriere früh die Karriere beendet haben oder gar nicht so viel erreicht haben. Ihr höchstes Level war die Regionalliga, Sie haben bis 25 gespielt. Was entgegnet man solchen Leuten?
Also grundsätzlich denke ich schon, dass es richtig ist, dass man einen gewissen Erfahrungsschatz als Profispieler mit sich bringt, was ich zum Beispiel in der Art und Weise auch nicht mehr nachholen kann oder lernen kann, weil das ist einfach de facto nicht da. Was man entgegnen kann, ist, dass man sehr früh sich auf die andere Seite oder für die andere Seite spezialisiert und einfach diesen Weg dann sehr konsequent verfolgt. Und das habe ich gemacht. In meinem Jugendalter nicht immer die besten Entscheidungen getroffen, um dann im aktiven Bereich weiterzukommen, war aber, glaube ich, schlau genug, das da früh genug gegenzusteuern und über einen anderen Weg Richtung Profibereich zu gehen. Und deswegen kann ich auch in dem Alter jetzt schon da sitzen und sitze nicht da drüben als Spieler, weil ich einfach nicht Spieler war.
Ja.
Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich so früh Trainer sein kann auf dem Level, weil ich mich sehr früh spezialisiert habe, genau für das. Und bin jetzt vom biologischen Alter noch sehr, sehr jung, aber denke, dass ich als Trainer mittlerweile schon richtig viel Erfahrung habe.
Definitiv, ja. Sie haben ja auch dann noch eben in Zürich gearbeitet mit U21, Salzburg Youth League trainiert, Liefering trainiert. Also Sie haben ja sehr viel auch mit jungen Spielern gearbeitet. Ist das etwas, das Sie auch einen Sturm gereizt hat, weil Sie gesehen haben, da geht man den jungen Weg, da ist sehr viel Potenzial auch in dieser Mannschaft?
Hundertprozentig. Also der Verein hat da jetzt auch kein großes Geheimnis draus gemacht. Sie haben gesagt, wir haben nicht mehr die finanziellen Mittel, um direkt Spieler zu bringen, die auf Knopfdruck funktionieren können. Mhm. Wir haben auch nicht Spieler, die wir verpflichten können, beispielsweise à la Tommy Horvath, dass wir einen Ersatzmann holen, der direkt auf dem Level performt. Sondern wir holen jemanden mit Potenzial, der irgendwo den Status vom Tommy Horvath einnehmen kann. Und dann kommt wieder die Trainerarbeit ins Spiel. Das heißt, du musst den Mut haben, dann junge Spieler einfach die Plattform zu geben und du musst dich tagtäglich mit ihnen beschäftigen, weil sie einfach noch nicht fertig sind. Und das war sicher ein Grund, der wahrscheinlich auch für mich gesprochen hat, weil ich schon so etwas wie Entwicklungstrainer bin, in Anführungszeichen, und einfach auch keine Angst habe, da junge Spieler reinzuwerfen. Und ja, trage den Weg, den wir jetzt gehen, einfach voll mit. Und ich glaube, wir haben da ja schon einige Statements damit auch gesetzt, wie zum Beispiel an Luca Weinhandl, der eine Woche nach seinem 17. Geburtstag überhaupt sein Debüt für die Profimannschaft bei Sturm Graz geben hat dürfen und das gleich auswärts in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam. Jetzt mit JP Hödl, mit Matteo Benietti, wir haben da viel Eigenbauspieler, viel Steirer mit drinnen. Ja. Und ja, das macht uns schon besonders stolz, dass wir da ein Stück weiter auf eigene setzen können wollen und ja, dem großen Ganzen auch ein bisschen Identität dann auch geben möchten.
Ja, und da hat definitiv auch ein bisschen ein Paradigmenwechsel stattgefunden, denn eine Zeit lang war ja Sturm Graz jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, auf viele österreichische Spieler zu setzen. Also ein Weg, der auf jeden Fall Lust auf mehr macht und man ist gespannt, was da noch nachkommt. Tobias, auch Ihre Mannschaft ja extrem jung, jetzt am Freitag jüngste Bundesliga-Startelf in der Geschichte.
Ja, und ich glaube, gerade das darf man auch nicht vergessen bei dem, was wir in der Saison leisten. Wie ich schon vorher erwähnt habe, ich glaube, die Spieler entwickeln sich super weiter und das ist für Hartberg extrem positiv, aber auch für die Spieler, die Leihspieler und die ihren Weg sicher dann noch gehen werden.
Ja, und trotzdem muss man sagen, braucht es in jedem Team so auch ein wenig diese Stützen, diese erfahrenen Spieler, Sie sind einer davon, wie auch Jürgen Heil. Auch bei Sturm hat es diese Achse lange Zeit gegeben, unter anderem mit Wüthrich, mit einem Jungoren Stankovic, mit Otakite Spili. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, in Zukunft müssen wir auch wieder so ein Fundament schaffen, was Andreas Schick auch hinterlassen hat? Denn diese Spieler, die hier da waren oder jetzt nicht mehr da sind, werden sich natürlich auch verändern, werden älter. Ist das etwas, was auf Sturm zukommt in den nächsten Jahren, auch wieder diese Schlüsselpositionen neu zu bekleiden?
Hundertprozentig, und es ist ja, glaube ich, auch gerade ein Prozess. Also es ist ja,
Sie haben ja schon von einem Umbruch gesprochen im Winter, ja.
Genau, also das ist ja nicht nur gesprochener Umbruch, sondern der hat ja wirklich tatsächlich stattgefunden. Wir sehen es ja Woche für Woche, wenn man sich anschaut, wenn man gegen Bundesliga-Gegner sich das Hinspiel nochmal anschaut, aus dem Herbst beispielsweise, wie viele Spieler sind da überhaupt noch da? Und teilweise spielen wir da mit 1, 2, 3 Spielern vom Herbst, die jetzt auch in der Startelf nur stehen. Also eigentlich ist das eine komplett neue Sturmmannschaft. Und uns ist schon bewusst, dass wir auch diese Säulen, diese Achse einfach immer brauchen werden, um dann junge Spieler daneben setzen zu können, dass sie sich ja entfalten können. Weil du kannst nicht lauter Junge laufen lassen, die alle, sag ich mal, gleich gescheit sind, sondern du brauchst dann schon wieder Rollen und Hierarchie und ja, gewisse Klarheit und Struktur in dem Ganzen. Und das ist eine Riesenaufgabe für die Kaderplanung und ja, sehr, sehr wichtiger Punkt für den ganzen Verein, aber speziell auch für mich dann als Trainer in der Arbeit.
Tobias, Sie haben auch schon jetzt über diese Jungen gesprochen. Wir haben gesagt, Sie sind selber auch eine Stütze, ein Führungsspieler. Sie waren dazwischen auch mal im Ausland, haben da Erfahrungen gesammelt. Sie haben dann eben auch bei Sturm gespielt, dort Ihr Debüt in der Bundesliga gegeben. Sie waren damals auch einer dieser jungen Spieler im Kreise von vielleicht dem einen oder anderen Führungsspieler. Viele Spieler waren damals auch in den 20ern, Anfang der 20er, als Sie bei Sturm gespielt haben. Was hat damals gefehlt, dass Sie bei Sturm so richtig den Durchbruch geschafft haben?
Ehrlicherweise vielleicht ein bisschen die Geduld. Ich habe mir damals schon extrem hohe Ziele gesetzt und ja, als junger Spieler dann ist man dann vielleicht nicht so zufrieden mit der Spielzeit, die man dann bekommt oder wie auch immer, und wollte einfach mehr spielen und habe dann den Verein verlassen Richtung Wiener Neustadt. Ja.
Mittlerweile muss man aber sagen, ist ja das mit Jugendvorstand in der Bundesliga keine Seltenheit mehr. Sehr viele Vereine setzen auf junge Spieler. Ist das ein Weg, der sich dann auch auf die derzeitige Tabelle so ein bisschen auch, sag ich mal, auswirkt? Dass man sieht einfach, dass das Niveau immer ähnlicher wird, was die Mannschaften betrifft?
Weiß ich nicht, ob das dann ausschlaggebend ist dafür. Ja, wie ich damals bei Sturm mit 19, 20 da spielen habe dürfen, war es schon Ausnahme eigentlich, dass wir wirklich sehr viele junge Spieler gehabt haben zu der Zeit. Ob das jetzt aktuell ausschlaggebend dafür ist, dass die Liga so eng ist, kann ich nicht beurteilen.
Fabio, was meinen Sie?
Ich denke schon, dass es ein Faktor ist, weil es speziell ist, dass die größeren Clubs eher auf junge Spieler, auf Potenzialspieler setzen, wo es natürlich auch um Business geht, denen eine Plattform zu bieten, eine Entwicklungszeit zu geben in unserer Entwicklungsliga, die wir ja zweifelsohne mittlerweile sind, um dann einfach auch teurer zu verkaufen. Und vermeintlich kleinere Clubs bauen ihren Kader eher so, dass sie die bestmögliche Fußballmannschaft für den Status quo haben. Und deswegen glaube ich schon, dass oftmals mehr Routine bei den kleineren Clubs einfach auch gut tut und deswegen auch sie näher drankommen an die Potenziale der Großclubs.
Also da ist die Dominanz vermutlich auch ein bisschen verloren gegangen durch das bisschen veränderte Personal, kann man auch sagen. Bei Sturm sind ja noch ein paar Spieler da. Sie haben gesagt, der Umbruch war ein großer, aber ein paar gibt es ja noch aus den Meistermannschaften der letzten zwei Jahre. Ist das etwas, das vielleicht so das Zünglein an der Waage sein könnte, was für Sturm sprechen könnte am Ende dieser spannenden Meisterschaftssaison? Das Fünkchen mehr Erfahrung?
Ja, wir haben natürlich speziell mit dem Jongorin Stankovic und mit Ota Kitaschwili zwei Spieler, die uns extreme Stabilität geben. Also nicht nur am Platz, sondern dann auch in der Kabine, in den ganzen Rundherum. Die bewahren die Ruhe, die sind auch klar in den Momenten wie heute, wo es einmal schwieriger ist. Und haben dann auch einen Stefan Hirländer, den darf man auch nicht so ganz vergessen. Der ist jetzt gerade immer mal wieder mit Wehwehchen angeschlagen leider. Aber was der für Hintergrundarbeit leistet in der Kabine, wie er dann auf neue Spieler und auf junge Spieler zugeht, dann sind das schon ein paar Prozent, die man da immer wieder rausholen kann, die von außen vielleicht gar nicht so sichtbar sind und manchmal dann auch als Zünglein an der Waage sind.
Welche Mannschaften sehen Sie aktuell als größte Konkurrenten im Kampf um den Meistertitel?
Alle.
Alle, das ist mal eine Ansage. Ja. Gut, das ist ja wirklich eng, kann man sagen.
Also ich meine das ernst, was ich jetzt sage.
Ja?
Ich traue jedem zu, dass sie Meister werden und ich traue jedem zu, dass sie Sechster werden. Und das ist nicht so salopp gesagt, sondern das ist aus tiefster Überzeugung.
Ja, das hat es auch noch nie gegeben, Tobias.
Ja, wie ich schon vorher erwähnt habe, für die Zuschauer ist es extrem spannend.
Ja.
Und ich glaube, jeder Verein wird einfach alles geben und kämpfen für den bestmöglichen Tabellenplatz.
Aber wie sehen Sie die Kräfteverhältnisse? Also wer hat Ihrer Meinung nach zumindest ganz oben im Titelkampf, Sie haben vorher von den Top 3 gesprochen, die größten Chancen?
Ja, Sturm Graz muss man da auf jeden Fall erwähnen. Ich glaube, dass die Salzburger mit dem Daniel Beichler als Trainer auch wieder Schritte nach vorne machen werden und da sicher wird hier mitreden. Aber ja, wir als kleiner Verein, als Hartberg, werden um jeden Zentimeter kämpfen und den Großen so schwer wie möglich machen.
Ja, Daniel Beichler ja auch Co-Trainer gewesen unter Fabio Ingolitsch damals noch zu Salzburger Zeiten. Wie schön ist das auch für Sie persönlich, jetzt in diesen Positionen plötzlich mitten in einem Meisterschaftskampf zu stecken? Hat man sich da schon ein bisschen ausgetauscht? Zumindest Freitag sieht man einander dann.
Das stimmt. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen, persönlich, muss man ehrlich sagen.
Haben wir jetzt wieder mal Zeit?
Genau, genau. Ja, uns verbindet natürlich unsere Vergangenheit, weil er damals mein Co-Trainer in der U18 war. Dann war er Co-Trainer in der Youth-League-Mannschaft von mir. Ich war dann mal U18, er war dann U16, ich war Liefering, er war U8. Also wir haben da eigentlich viel Zeit miteinander mit vielen Schnittpunkten gemeinsam verbracht und uns auch teilweise in der Freizeit mit unseren Frauen getroffen. Also schon gutes Verhältnis. Ich freue mich riesig, dass er die Chance bekommen hat, was ich nicht selbstverständlich sehe, auch in der Situation, in der sich Salzburg befindet. Ich wünsche ihm alles Gute, außer den Spielen gegen uns. Und ja, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Und natürlich ist es schön, wenn man Menschen, die man gern hat, sieht, dass sie wachsen dürfen, dass sie Chancen kriegen. Und mittlerweile ist es ja fast wie ein Klassentreffen, wenn man in der Bundesliga Woche für Woche Trainer trifft, mit denen man Ausbildungen oder Sonstiges dann immer absolviert hat und macht auf jeden Fall immer Spaß, sie dann auch so zu matchen.
Ja, Freitag dieses Spiel natürlich live auf Sky. Der zweite Meistergruppenspieltag dann, das Match aus Graz-Sturm gegen Salzburg. Absoluter Schlager. In den letzten Jahren auch immer das titelentscheidende Duell gewesen. Das wird es vermutlich nach Ihrer Prognose heuer zwar noch nicht sein, vor allem zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem, wie denken Sie, wird das Spiel von der Herangehensweise, Sie haben gesagt, unterschiedlich, also kein Vergleich zu heute. Und Salzburg gefühlt ein angeschlagener Boxer und das sind ja dann meist die gefährlichsten.
Ich glaube, Salzburg ist immer gefährlich und ich glaube, da kann man drum herum reden. Salzburg ist immer der Favorit in jedem neuen Jahr, weil einfach ihr Anspruch ist, Meister zu werden. Sie haben mit Abstand die besten Bedingungen, die besten Möglichkeiten, das größte Budget. Sie sind von dem her anders wie die Austria, weil Austria einfach eine sehr erfahrene Mannschaft ist, sehr kompakt. Die wissen, worauf es ankommt und Salzburg ist halt mehr die Wundertüte. Salzburg ist extrem mutig, ist willig, ist aggressiv. Sie können an einem guten Tag einiges bewerkstelligen. Ich glaube, das hat man auswärts in Linz beim LASK gesehen. Aber sie sind einfach auch nicht so stabil. Ja, und diese Jugend, diese haben, birgt so gewisse Schwankungen mit sich. Und ja, wir hoffen, dass wir nächste Woche da einen guten Zeitpunkt erwischen und dass wir sehr stabile Leistung über 90 Minuten wieder am Platz kriegen.
Ja, wird sicher ein tolles Fußballspiel mit einem wunderbaren Rahmen in Graz-Liebenau. Tobias, Sie am Sonntag dann leider nicht im Einsatz gesperrt, Ihre Hartberger dann gegen die Austria gefordert, aber da ist alles möglich.
Definitiv, wir haben ein Heimspiel und die Austria in der Saison schon zweimal geschlagen. Von dem her werden wir alles reinwerfen und werden es der Austria sehr schwer machen.
Ja, vielleicht sind ja alle guten Dinge drei. Tobias, für heute sage ich danke fürs Dabeisein. Sie waren ja zuerst auf sich allein gestellt, haben das sehr gut gemeistert. Fabio, danke fürs Nachkommen, hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen über Fußball zu sprechen. Und jetzt geht's in Kürze hier weiter auf Sky mit dem nächsten Programm.
Diese Sendung wurde präsentiert von Admiral. Wetten in einer anderen Liga.